Ich hätte zunächst eine Bitte an meine Zuhörer. Ich bin ein einfältiger Amerikaner, pflege zu sagen, dass ich ein misslungener Versuch bin, aus einem Amerikaner einen Salzburger zu machen. Und da ich so einfältig bin, dann komme ich öfters durcheinander, wenn ich die deutsche Sprache spreche. Ich habe in Pongau gelernt, versuchte in Pongau zu lernen, die deutsche Sprache. Das ist vielleicht nicht der geeignetste Ort auf der Erde. Eines lernte ich, deutsche Spruch, schwerer Spruch. Und dann lernte ich, mein zweiter Satz war, Ohrkatzelschwurf. Ich komme gerade von einer Vortragsreihe, von einem Turnier in Kroatien, und unterwegs machte ich einen Abstecher im Physikalischen Institut in der Universität in Wien. Komischer Ort zu reden über Gott. Aber ich habe ziemlich viele englische Vorträge gerade hinter mir gebracht, und es kann sein, dass ich immer wieder in meine Muttersprache hineinrutsche. Sei mir nicht böse. Aber das möchte ich nur sagen deswegen, weil mein Thema so persönlich ist und ich kenne so viel der Zuhörer, dass es mir schwerfallen wird, Sie zu sagen, wie der Hermann, der ist so gepflegt und so ein perfekter Österreicher. Aber ich werde das Du-Wort verwenden, nicht weil ich frech sein will, sondern weil ich im Laufe der nächsten 5 Vorträge ganz persönliche Dinge anspreche. Und ich will, dass wir alle irgendwie das Gefühl haben, dass wir persönlich gemeint sind. Reden Sie lieber Du mit mir, oder Sie mit mir, ich kann das auch. Aber in meinem Vortrag benutze ich das Du-Wort. Ich möchte mich vorstellen, heute Abend als Mann eine Frau, das sieht nicht sehr scharf aus. Das ist nicht eine schwedische Fußballmannschaft. Das ist meine Familie. Ich wollte immer reich sein, für mich gab es nur eine Chance. Kinderreichtum. Wenn du wissen willst, welche meine Frau ist, sie ist die Blondine. Unser Thema heute Abend heißt, und diese Woche, diese nächste Woche heißt, Lebenserfüllung in guten persönlichen Beziehungen finden. Ich werde dieses Thema behandeln, teils theologisch, teils autobiografisch, denn meine Frau Peggy und ich veranstalten unser Leben ganz bewusst nach der Heiligen Schrift. Und unsere Ehe ist nach diesem Buch, nach bestem Wissen und Gewissen, ausgerichtet. Wir sind eben davon überzeugt, dass der Erfinder des Lebens, der Schöpfer, das Leben am besten versteht. Und wir erkennen in seinem Buch, in der Bibel, wir haben eine Menge hinten, wenn du dich daran interessierst, in diesem Buch erkennen wir seine Gebrauchsanweisung fürs Leben. Zu Weihnachten habe ich meinen Buben ein Teleskop gekauft. Und ich konnte nicht warten, ihr Teleskop anzuschauen. Und so zu Mitternacht an einem Novemberabend, etwa 7 Wochen vor Weihnachten, habe ich versucht, das Ding zusammenzubauen. Die Gebrauchsanweisung war mir im Weg. Was soll das klumpert? Ich verstehe etwas von mechanischen Dingen. Und ihr könnt euch vorstellen, was daraus entstanden ist. Es war wirklich Tohu Wabohu. An dem Abend habe ich nicht einmal den Mond im Visier finden können. Ich verstehe etwas davon. Und dann entstand Chaos. Und ich glaube, dass viel Chaos in unserer Gesellschaft, auch in unserem persönlichen Leben und Ehen, darauf zurückzuführen ist, dass wir meinen, etwas vom Leben zu verstehen und das losgelöst von Gott. Dass wir entweder seine Gebrauchsanweisung ignorieren oder gar ablehnen. Wir wollen heute Abend beginnen, wo es auch begann. Wir werden aus dem ersten Buch Mose lesen. Ihr habt Textunterlagen auf euren Sesseln, wenn das nicht auf dem Schoß ist, dann woanders zu finden. Und wir lesen zunächst aus dem ersten Buch Mose, aus der gediegenen Übersetzung des großen Religionsphilosophen Martin Buber. Lesen wir zusammen. Genesis Kapitel 2, Verse 18 bis 25. Er, Gott sprach, nicht gut ist, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, ihm Gegenpart. Er, Gott, bildete aus dem Acker alles Lebendige des Feldes und allen Vogel des Himmels und brachte sie zu Menschen, zu sehen, wie er ihnen rufe. Und wie alles der Mensch einem rufe, als einem lebenden Wesen, das sei sein Name. Der Mensch rief mit Namen allem Herdentier und dem Vogel des Himmels und allem Wildlebenden des Feldes. Aber für einen Menschen erfand sich keine Hilfe ihm Gegenpart. Er schenkte auf den Menschen Betäubung, dass er entschlief. Und nahm von seinen Rippen eine und schloss Fleisch an ihre Stelle. Er, Gott, baute die Rippe, die er vom Menschen nahm, zu einem Weib und brachte es zum Menschen. Der Mensch sprach, dies ist sie's. Diesmal ist sie's. Bein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch, dies sei gerufen Isha, Weib, denn von Ish, vom Mann, ist sie genommen. Darum lässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und haftet seinem Weibe an, und sie werden zu einem Fleisch. Die beiden aber, der Mensch und sein Weib, waren nackt, und sie schämten sich nicht. Mose packt seine Leser an den Ohren. Er, Gott sprach, nicht gut ist. Mose hat immer wieder im ersten Kapitel geschrieben, und Gott sah, dass es gut ist. Und Gott sah am Ende des Schöpfungstages, 1, 2, 3, 4, 5, 6, und am Ende der ganzen Schöpfung, dass es gut ist. Die Ehe wurde in Eden erfunden. Und Paradies war ohne die Ehe unvollständig. Eigentlich kein Paradies. Eden ohne Ehe war bloß der gewaltigste Tiergarten aller Zeiten. Und der Mann, umgeben von Schönheit, war nicht erfüllt im Leben. In Verse 18 bis 20 sehen wir die Notwendigkeit der Ehebeziehung. Nicht gut ist, dass der Mensch allein sei. Das ist eine deutliche Aussage. Das einsame Dasein ist nicht Gott gewollt. Und nur in bestimmten, ganz bestimmten Situationen ist Ehelosigkeit der Ehe vorzuziehen. Vor kurzem erschien die Lesemeinung meines Sohnes in der Salzburger Nachrichten. Es ging unserem Sohn um die mangelnde Beachtung der Heiligen Schrift in dem Fall des Wiener Erzbischofs. Jeden Tag wurden wir bombardiert mit Nachrichten über den Vorfall. Und meinem Sohn schien es wichtig zu schreiben, dass man hier gar nicht nach der Schrift vor sich gegangen ist. Und hat viele Beispiele davon in seinem Leserbrief angeführt. Eines davon betraf den Zölibat. Er zitierte diesen Vers. Trachtet jemand nach einem Bischofsamt, So begehrt ein schönes Werk. Der Bischof nun muss untadlich sein, Mann einer Frau, der dem eigenen Hause wohl vorsteht, der seine Kinder in Unterordnung hält mit allem würdigen Ernst. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er die Gemeinde Gottes besorgen? Jeder Presbyter, jeder Bischof in der Heiligen Schrift war ein Family Man, ein Ehemann. Und seine Familie war für ihn irgendwie der Beleg dafür, dass er es verstand, Menschen zu führen, Menschen zu hüten, Menschen zu betreuen. Das ist nicht nur ein hilfreiches Prinzip für die Gemeinde Gottes. Die Missachtung der Prinzipien Gottes werden auch guten Menschen zu Verhängnis. Auch Menschen mit hohen Idealen, auch Menschen, die anderen Menschen dienen wollen, die ihr Leben hingeben wollen für den Dienst der Herde Gottes, Missachtung biblischer Prinzipien führt in ganz große Schwierigkeiten, wie wir eben sehen. Und so die Ehe ist Gott gewollt. Gott gab den ersten Mann eine Hilfe, Vers 18, ihm Gegenpart. Das ist eine tolle Übersetzung. Eine Hilfe ihm Gegenpart. Der hebräische Text sagt, ihm entsprang, wir haben betont, dass man das Wort auch übersetzen kann, ihm widersprechend. Das gibt es auch in der Ehe. Obwohl ich die erste Übersetzung vorziehe in meiner. Nicht eine Hilfsarbeiterin zu seiner Selbstverwirklichung, sondern das fehlende Puzzlestück in seinem Leben. Eine Ergänzung, eine gegenseitige Ergänzung, die zur Erfüllung für beide Partner führen soll. Die Reaktion des ersten Ehemannes, Vers 23, diesmal ist sie's. Auf Amerikanisch sagt man, wow. So sagt man. Dort steht sie. Die Erfüllung meiner Träume, ihr Wesen, ihre Beschaffenheit entspricht mir total. Bis jetzt scheint der Text etwas einseitig zu sein, nicht wahr? Dem Mandel, dem geht's recht gut, er hat, was er wollte. Und die Frau hat sich dafür herzuhalten. Aber pass auf, wir sind noch nicht fertig. Es gibt Konsequenzen für den Mann. Vers 24, die Priorität der Ehebeziehung. Darum lässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter. Ein wesentliches Problem in vielen Ehen sind die Schwiegerleute. Ich habe in meinem Büro immer wieder Probleme mit Büroklammern. Ich muss sie immer entfernen und es gibt ein kleines Gerät mit vier Zähnen. Es sieht aus wie eine Klapperschlange mit Giftzähnen auf beiden Seiten. Das heißt was? Die Schwiegermutter. Wo kam sowas her? Dass solche liebe Menschen so bezeichnet werden. Tatsache ist, dass Ehenscheidern meistens an die folgenden Probleme. Finanzen, eigentlich mangelnde Finanzen, Meinungsverschiedenheiten über Finanzen, Kommunikation, Sex, Kindererziehung und der Eingriff in die Ehe seitens der Schwiegerleute. Ich glaube, dass vielleicht das beste Hochzeitsgeschenk, das ich und Peggy an unseren Kindern weitergebe, wird ihre Entlassung sein. Dass sie wohl unsere Kinder sind, bis Lebensende sind sie unsere Kinder. Aber dass ihre neue Beziehung, ihre Ehebeziehung Priorität nehmt Vorrang über ihre Beziehung mit uns. Die Priorität der Ehebeziehung, Vers 24, dann die Dauerhaftigkeit der Ehebeziehung. Er verlässt seinen Vater, seine Mutter und haftet seine Frau an. Anhaften, ankleben, könnte man übersetzen, zusammenpicken. Das Paradox an dieser Vorstellung von Ehe ist, dass wenn man heute zwei junge Leute sieht, und es scheint, als ob sie beide im Fahrsitz sitzen, im Auto. Ja? Beide, weiß nicht, wie der Mann schaltet. So ineinander picken, sind sie garantiert nicht verheiratet. Aber was hier gemeint ist, ist, dass diese Beziehung in Gottes Augen unauflösbar ist. Und sie, Mehrzahl, werden einem Fleisch. Einzahl. Die Einheit der Ehebeziehung. Gott fügt zwei Personen zusammen zu einer neuen Einheit. Und Jesus legt diesen Vers in Matthäus Evangelium folgendermaßen aus. Der Mann soll seine Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein, so dass nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Nicht mehr zwei, sondern ein Paar, ein Ehepaar. Nicht mehr ich, mein, du, dein, sondern unser, wir. Und das ist kein Wortspiel, das ist eine gesunde Haltung in der Ehe. Und eine Haltung, die fehlt in vielen Ehen. Manche Ehepartner, die jahrzehntelang verheiratet sind, haben die gleiche Haltung zu ihrem Besitz und ihrer Zeit wie Kinder in der Kinderstube. Mein ist das erste Wort, das ich aus manchen Kindermund gehört habe. Die christliche Ehe ist eben nicht zwei Individualisten, die auf jeweilige Rechte pochen. So rüstet man sich eigentlich auf den 30-jährigen Krieg. Die Ehefrau ergänzt ihren Mann und gemeinsam erfahren sie Erfüllung. Und das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft. In der englischen Literatur redet man viel von Bonding oder zu Deutsch Einswerden und das Mangel an Einswerden unter jungen Menschen heute. Sie sind unfähig dazu. Ich glaube, dieser Film, Vier Hochzeiten und ein Begräbnis, hat als Hauptthema die Schwierigkeit von Einswerden von Menschen. Die Auswirkungen dieser Versuchsehen oder diese flüchtigen Beziehungen, die man immer wieder erlebt und an einem nicht spurlos vorbeigehen. Kein richtiger Band entsteht zwischen vielen Menschen. Reiche Leute in den USA, Schauspieler, Sportler und so weiter. Während sie sich kennenlernen, das Liebespaar sich kennenlernt, die jeweiligen Rechtsanwälte verhandeln schon über die Aufteilung des Vermögens. Man möchte das Nachscheidungsleben nicht verbauen. Und so geht man vor heute. Wie bringt das neue Paar ihr neues Einssein zum Ausdruck? Vers 25, die beide aber, der Mensch und sein Weib waren nackt und sie schämten sich nicht. Die Intimität der Ehebeziehung. Paradies war ein Ort, wo das Menschenpaar in Gelassenheit ihre Liebe zeigen könnte, durch Zärtlichkeit zum Ausdruck bringen könnte. Sex ist nicht in erster Linie dazu da, für die Fortpflanzung. Vielleicht glaubst du mir nicht, wenn du anschaust das Ergebnis unserer Liebe. Aber es ist unsere freie Entscheidung. Im Mittelalter entstand dieser Gedanke. Sex ist dazu da, in erster Linie für Fortpflanzung. Man muss allerdings aufpassen, wie ihr seht an meinem Beispiel. Zwei Menschen werden im Bett eins. Liebe wird schöpferisch, neues Leben entsteht, Er sieht ein bisschen wie Papa aus und ein bisschen wie Mama aus. Und ist eine sehr schöne Erinnerung an unser Einsein, an unsere Liebe. Und das ist das Tragische an Vergewaltigung. Das ist das Tragische an diesen Abenteuern, flüchtige, verantwortungslose sexuelle Beziehungen. Denn die Kinder, die draus entstehen, erinnern uns an Menschen und Ereignisse, die wir lieber vergessen würden. Und das ist tragisch. Ein Wort richte ich an die Männerlei jetzt. Ich bitte die Frauen abzuschalten, einzuschlafen, irgendwas. Ich muss irgendwie ein persönliches Wort an die Männer sprechen und möchte nicht, dass es mit meinem Wortschatz dann nachher gemeckert wird, wenn ihr nach Hause kommt. Die Kunst des Ehelebens, die kunstvolle Rolle des Mannes. Ihr habt den nächsten Vers auf eurer Textunterlage, Epheser Kapitel 5, Vers 25. Ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Die Aufgabe des Mannes in einer kunstvollen Ehe, in der christlichen Ehe, ist mit Zeitwörtern beschrieben. Liebe, sich hingeben, echte Liebe ist tätig. Und Frauen heute, ich bemerke das immer wieder in seelsorgerlichen Gesprächen, haben Angst vor Männerliebe. Denn Männerliebe ist häufig egoistische Liebe. Männer sagen Liebe, meinen damit häufig Sex. Frauen geben Sex, weil sie eine echte dauerhafte Liebesbeziehung wollen. Und sind in ganz anderen Erwartungen manchmal als ihr Partner. Und das wird verhängnisvoll. Das ist Ö3-Liebe. Ö3-Liebe kommt gerade aus Memphis, Tennessee oder Hollywood oder ihr kennt Ö3-Liebe. Baby, I love you. Baby, I need you. Baby, I can't live without you. Das heißt, Baby, ich liebe mich. Baby, ich brauche dich zu meiner Befriedigung. Und Baby, wenn du mich enttäuscht, dann drehe ich einen Film. Das ist das übersetzt im Klartext. Das ist Liebe, landläufige Liebe, aber das ist nicht biblische Liebe. Ich habe etwas als Ehemann lernen müssen, und ich habe es ziemlich spät gelernt. Sage ich zu meiner eigenen Schande. Männer sowie Frauen sagen einander oft, dass sie einander lieben. Und was sie in Wirklichkeit lieben, ist eine Erfahrung mit der Partnerin, mit dem Partner. Ob es Sex ist oder Romance im größeren Sinn, ob es die Schönheit des Partners ist oder das Gespräch, man liebt Erfahrungen, ohne den Menschen zu lieben. Und das Problem ist, in der Zeit, wo man diese schönen Erfahrungen nicht erlebt, gerade dann braucht die Partnerin den Partner Liebe. Wenn die Umstände, wenn man sagen muss, ja, es geht mir den Umständen entsprechend, dann braucht man Liebe. Erfahrungen haben eben ihr Ebbe, ihr Flut. Und Menschen brauchen Liebe beständig, egal welche Rahmenbedingungen herrschen. Christliche Liebe wird durch das Beispiel des Herrn Jesus Christus definiert, der seine Gemeinde liebte und sich hingegeben hat für ihr Wohl. Das ist Liebe. Männer, ich möchte ein paar Worte darüber sagen, wie sieht in der Praxis selbstlose Liebe aus. Sie beginnt mit Zeit. Zeit und Liebe gehören untrennbar zusammen. Ich liebe dich, Entschuldigung, ich habe keine Zeit. Das passt nicht zusammen. Man muss Zeit einplanen. Ich habe Als mein Leben verkomplizierte durch Erfolg, und es hat sich verkompliziert durch Erfolg, es gab eine Zeit, wo ich nur in zwei Dörfer tätig war, und heute ist meine Arbeit zumindest 20 Mal so groß, und es erstreckt sich von Schottland bis nach Russland, von Norddeutschland bis nach Sizilien bin ich unterwegs. Und ich habe gelernt müssen, meine Zeit genau einzuteilen. Und eine der ersten Dinge, die ich einteile in einem Monat bzw. in einer Woche, ist die Zeit, die ich verbringe mit meiner Frau. Und so manche Fax und so manche Telefonat wird mit Nein beantwortet, denn meine Frau ist in dem Datum eingetragen. Und so muss ich mein Leben führen, sonst werde ich vor lauter Arbeit, wird unsere Ehe aufgefressen. Zweitens, selbstlose liebe Männer heißt, sag's hin und wieder. Eine Ehefrau fragte den Mann, warum sagst du nie, dass du mich liebst? Zur Antwort bekam sie, das habe ich an der Hochzeit gesagt und das habe ich nie rückgängig gemacht. Naja. Was hat sie geheiratet? Aufmerksamkeit. Liebling, das Kleid passt genau zu deinen Augen. So himmelblau. Sag das nur, wenn die Augen deiner Frau blau sind, bitte. Das kann ich sagen. Das Problem mit vielen von uns Männern, wir haben aufgehört zu werben um unsere Frauen. Es war früher anders, gell? Man zeigte sich immer von der besten Seite. Man schaute immer, dass das Hemd ganz frisch gebügelt war. Man hat gerochen wie etwas, gerade aus Paris. Und das war so toll, gell? Man hat aufgepasst mit Wortschatz und all das. Ein Freund von mir, ein Bauer aus St. Veit, fragte einmal, Fred, weißt du, wie man wissen kann, dass die Flitterwochen vorbei sind? Ich sagte, das weiß ich nicht. Er sagte, wenn der Ehemann einen in Gegenwart seiner Frau fahren lässt. Entschuldigung, das derbe Beispiel. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Dass man sich gibt anders vor der Ehe als nach der Ehe. Dass man meint, jetzt hat man den Fisch gefangen, bis der Tod uns scheidet. Und naja, es gibt andere Dinge zu erobern. Und das ist eine tragische Fehler. Naja, Dankbarkeit. Die Frau kommt dahin pünktlich um 12 Uhr Sonntag mit einem schönen Essen. So schön, nicht in allen Einzelheiten vielleicht, aber was sagst du? Ah, schön, noch ein Brandopfer. Sarkasmus, kleine Bemerkungen, Unterlassung des Lobes, das lesen sie ab. Liebst du sie wirklich? Dann das ist eine Möglichkeit, dir zu zeigen. Persönliche Dinge. Weihnachten ist in meiner Familie immer ein Stress. Meine Frau hat die Arbeit, ich habe den Stress. Ich muss nur ein Geschenk kaufen, aber das geht nie vor Heiliger Abend. Und ich bin irgendwie unterwegs in Freilassing, was kaufe ich jetzt? Es ist ein einziger Krampf. So letztes Jahr, ich habe überlegt, was kann ich tun? Ich war gerade dabei, nachzudenken über meine Frau und wie ich mich verbessern könnte als Ehemann. Und ich kam auf eine Idee. Ich könnte dieses Jahr meine Frau wirklich Weihnachten sehen als eine große Chance, meiner Frau eine Freude zu machen. Ich war unterwegs in Polen und wusste, dass manche Lederwaren da billig sind. Ich habe ihr eine ganz tolle Lederjacke gekauft in Oktober. Kannst du dir das vorstellen? Aber ich suchte wie ein Wilder und fand ein Geschenk in Oktober. So, Heiliger Abend, was tat ich? Ich schrieb ein Gedicht mit 7 Strophen. Ich schrieb ein Lied und übte mit meinem Sohn, der dabei war bei diesem Gelegenheitskauf. Und als Geschenk schenkte ihr das Lied. Eines Tages wird der Ledermantel, ja, immer so modisch sein. Das Lied wird sie nie vergessen. Ja. Ein Lied über einen Ledermantel. über eine wilde Jagd in Polen auf Ledermantel.
Aber was ist das? Persönliche Dinge für die Frau. Wenn du mir versprichst, du sagst meine Frau nicht, dann gebe ich doch was Preis. Ich kaufe ihre Wäsche. Sie mag das nicht. Nicht, weil sie meinen Geschmack nicht mag, sondern weil sie weiß, dass ich nicht sparsam bin. Aber persönliche Dinge. Männer, so oft, sie sitzen dort vor dem Fernseher mit ihrer Häube in der Hand und na ja, ein paar Mal in der Woche wollen sie ins Bett springen und das ist für sie Ehe. Das ist nicht Ehe. Christliche Männer, nennst du dich Christ? Liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Im Bett, das heißt, unsere Aufgabe ist ein wunderbares Orgasmus für die Frau in erster Linie. Und das wird eine sehr befriedigende Sache sein, auch für den Mann. Zusammenfassung, das Wohl der Gattin ist immer vorne ranzustellen. Und im Eheleben ist das Gegenteil von Liebe nicht Hass, sondern Egoismus. Selbstsüchtigkeit. Aber Ehemann, du willst wissen, Fred, darf man überhaupt nicht egoistisch sein? Ja, ein bisschen. Nur ein bisschen. Schau den nächsten Vers an. Der lässt Raum für Egoismus bei Ehemännern. Vers 28. Männer sind schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigene Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Ich schaue grundsätzlich, dass es mir gut geht. Ich liebe meinen eigenen Leib, mein Gabel, mein Messer, meine Zahnbürste, mein Waschlappen, mein Sofa, Zeugen davon, dass ich mich liebe. Nur eine kleine egoistische Überlegung, nur zwischen uns Männerleit, Weiberleit, bitte schlaf ein wiederum. Behandle die Gattung so, wie Paulus eben sagt, so liebevoll, wie du dich mit dir selbst umgehst. Und dein Investment kommt bald zurück. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Es ist so in der Ehe wie im ganzen Leben. Jesus' Motto ist wahr, geben ist seliger als nehmen. Eine andere Stelle wollen wir anschauen. Ihr Männer, 1. Petrus 3, 7, ihr Männer wohnt bei euren Frauen nach Erkenntnis als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen ihnen Ehre gebend, als die auch Miterben der Gnade des Lebens sind. Hier ist eine wesentliche Hilfe auf dem Weg zu der kunstvollen Ehe. Frauen verstehen lernen. Deine Frau verstehen lernen. Aber du sagst, ja, Frauen verstehe ich eh. Ja, das ist dein Problem, dein Verständnis von Frauen. Wie verstehst du Frauen? Du fährst durch eine rote Ampel, hin und wieder. Und die Leute steigen auf die Hupe und du tust, als ob du nichts hörst, nicht gemacht hast und du fährst schnurstracks, unbemerkt, durch die Ampel. Am nächsten Tag siehst du eine Frau, die das Gleiche macht. Und was sagst? Eklor, Weiberleid am Lenkrad, ja? Verstehst Frauen? Ich bin oft unterwegs in den ehemals kommunistischen Ländern. Ich kenne die sozialistische Kunst. Oh, meine Güte. Das ist nur eine Neuauflage vom Dritten Reich. Die Männer, die stehen alle da, entweder mit Maschinengewehr oder mit Krampe oder irgendwas. Und die sind solche große Männer, gewaltig, große, starke Männer. Und neben ihnen stehen gewaltige Bodybuilder-Frauen. Die haben vielleicht ein Kind, aber meine Güte, das ist eine Frau. Oder sie hat eine Schaufel oder sie baut ein Flugzeug irgendwo in Leningrad und sie ist eine Frau. So ich sage, wenn ich unterwegs bin, ja, sozialistische Länder, das ist, wo die Männerleit sind und die Weiber auch. Wirklich so. Aber ich habe ein Geheimnis. Es ist nicht so. Und viele Ehemänner haben das zu lernen. Egal, was manche meinen, Frauen sind wirklich anders. Und es ist nicht ein Witz, sondern eine wertvolle Erkenntnis. In alter Zeit, ehe die Pille in den USA zugelassen war von der FDA, haben die bösen amerikanischen Wissenschaftler eine Untersuchung angestellt in Südamerika in einem Fischerdorf. Sie haben dem ganzen Dorf alle Frauen die Pille gegeben. Und der Einfachheit halber am gleichen Tag kriegten sie die Pille. Das heißt, das ganze Dorf kriegte die Regel am gleichen Tag. Und das wirkte sich so ungeheuer auf die Wirtschaft aus und auf den Fischerpreis. Denn alle 28 Tage, die ganze Fischerflotte ist abgefahren vom Hafen, die Männer flohen vor diesem Stress vor der Regel. Aber das war klar, die Männerleit und Weiberleit sind anders. Aber wie geht man in der Zeit um? Das wäre ein Thema für sich. Vielleicht behandeln wir das eines Tages. Ein anderes Beispiel, Kartenspiel. Frauen sehen in Kartenspiel eine Möglichkeit zur Gemeinschaft, zum Gespräch, zum Beisammensein. Männer sehen eine Möglichkeit im Kartenspiel zu erobern. Das letzte Mal, wo ich Karten gespielt habe mit meiner Familie, meine Frau sagte in Frustration, Fred, dein Killerinstinkt verdirbt alles. Aber erst wenn man sich so erkennt, und sieht, wie man miteinander dann besser umgehen kann, ist das eine Hilfe. Männer, erkennt. Wohnt bei euren Frauen nach Erkenntnis, schreibt der Ehemann, der heilige Apostel Petrus. Frauen sind wirklich anders. Denk über deine Frau nach. Wer ist sie eigentlich? Was sind ihre Schwächen, Stärken, Wünsche, Träume? Und wohne bei ihr nach Erkenntnis. Behandle sie wie ein schwächeres Gefäß. Na, dort habe ich Probleme eigentlich mit dem Text, denn ich glaube nicht, dass die Frau schwächer ist. Nur körperlich ist sie schwächer. Joshua wird vielleicht Medizin studieren, mein ältester Sohn. Er war auf Schnuppertage bei einem Freund von mir in den USA, ein Chirurgen. Und nebenbei sagte der Chirurg, dass 65% seiner Patienten Frauen sind. Und mein Sohn fragte nach, wieso so viele Frauen? Er sagte, ja, ich bin ein allgemeiner Chirurg, ich mache alles. Ist ganz einfach. Männer haben Angst vor Operationen. Es kommt mir vor, ich erlebe es alle Jahre wieder, stehe ich im Kreissaal. Und bewundere ich meine Frau. Wahnsinn. Wie sie umgeht mit Schmerzen, welche Kraft sie hat. Und so nach Überlegung und Forschung im griechischen Text möchte ich diese Übersetzung vorschlagen. Ihr Männer wohnt bei euren Frauen nach Erkenntnis als bei einem zerbrechlichen, kostbaren Gefäß, dem weiblichen. Warst ihr in Dresden? Wenn du einmal eine Reise dorthin gehst, dann geh ja zum Zwinger und zum grünen Gewölbe, wo die gesammelten Schätze der sächsischen Könige aufbewahrt sind. Die wunderbare Meißner Porzellane von langer Zeit und viele importierte Porzellane. Ich stand dort vor einer gewaltigen Vase aus China, er war 300 Jahre alt. Sagenhaft, ich habe sowas in meinem Leben nie gesehen. Und habe überlegt, dass diese Ausstellung, 7000 Exponate, war in San Francisco. Ich sah das zum zweiten Mal in Dresden. Und ich dachte, wie könnte man diese Vase transportieren nach San Francisco? ich würde aufpassen. Kannst du dir vorstellen, wie du umgehen würdest mit sowas? Männer, das ist, was der Text sagt. Wohnen nach Erkenntnis als bei einem zerbrechlichen, kostbaren Gefäß. Zur Schreibzeit der Bibel, die Frau war ein Gebrauchsgegenstand. Aristotel, der große Philosoph, sagte, dass die schönste Liebe die homosexuelle Liebe sei. Frauen sind nur dazu da, um Soldaten für die Staaten zu produzieren. In der Synagoge pflegte man mancherorts zu beten, allmächtiger Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass ich weder als Esel noch als Frau auf die Welt gekommen bin. So war das Eröffnungsgebet in den Antiken. Ein Freund von mir begegnet einem Araber auf einem Esel in Nazareth in Israel. Und seine Frau war etwa 5 Meter hinterher gegangen und hat etwas getragen und der Mann war auf dem Esel geritten. Und dieser christliche Mann fragt den Mohammedaner, ja, wieso reitest du auf einem Esel und deine Frau dann geht zu Fuß? Und er war ganz baff. Er überlegte und sagte, ja, ihr gehört kein Esel. Was sagt Paulus? Der heilige Paulus schreibt, die Frau ist die Herrlichkeit des Mannes. Das Herrliche am Menschenpaar. Ich glaube, wir Männer sind einverstanden, nicht wahr? Ein Löwin kommt aus dem Urwald in Afrika, sieht aus wie eine ausgewachsene Katze. Der Löwe, bei der ist das Prachtstück. Und bei uns Menschen ist es genau umgekehrt. Ich kann mir nicht vorstellen, ein Gedicht schreiben über einen Mann. Petrus schreibt hier, ihnen die Ehre gebend als Miterben der Gnade des Lebens. Das zeigt uns Männer, wie wir umgehen sollen. Ein fesches Ehepaar war bei mir auf Besuch, erfolgreiche Leute, ein großer Unternehmer in Oberösterreich, seine Frau, eine wirklich fantastische Beruf, schöne Leute, wie aus einem Rupert-Katalog-Werbung. Sind sie da erschienen, so schön angezogen. Was schöner als das. Und im Laufe des Abendessens komme ich drauf, die Bibel gefalle gnädige Frau nicht. Ihr Mann ist ein junger Christ, er kam zum Glauben vor einiger Zeit und möchte irgendwie seine Frau das nahe bringen oder beibringen. Ihr gefällt die Bibel nicht. Wieso? Ja, steht irgendwo da. Entschuldigung, ich habe Hausweh. Steht irgendwo da, dass die Frauen sich den Männern unterordnen sollen. Und das gefällt mir nicht. Und folglich möchte ich mit dieser Bibel überhaupt nichts zu tun. Ich wies auf den Kontext dieses Befehls hin und zeigte ihr, bevor Paulus und dann später Petrus schreibt, dass die Frau den Mann ergänzen soll als Menschenpaar, was der Mann für Verantwortung hat. Und ich habe gerade beschrieben die Verantwortung, die ihr gehört habt. Und dann fragte ich Folgendes. Hast du bemerkt, welche Veränderung in dem Leben deines Mannes, ihres Mannes, stattgefunden hat in den letzten halben Jahren? Also sie war sehr still. Und sie nickte. Denn sie weiß, dass ich weiß, dass sie so weit von der Scheidung waren. Und jetzt sind sie glücklich. Weil dieser Mann beginnt, seinen Mann zu stehen, oder seine Frau, in der Ehe. Und es ist in diesem Zusammenhang, wo die Bibel redet von der Rolle der Frau. Meine Damen, welche Rolle spielen Sie bei dieser Kunst, beim kunstvollen Tanz der Ehe? Männer, bitte, Geistesabwesenheit ist jetzt angebracht. Ich rede zu den Frauen. Freunde von mir waren auf einem Tanzkurs. Ein Tanzlehrer-Ehepaar führte Tänze vor. Sie lernten gerade einen Tanz. Und dann stellte die Frau, die Tanzlehrerin, die Frage, was machen wir, Ladies, wenn unser Mann einen Fehler beim Tänzen macht? Und wir waren alle, stimmten überein, dann korrigieren wir ihn halt. Okay? So, der Mann machte einen Fehler beim Tanzen und die Frau versuchte, ihn zu korrigieren. Und das war ein Chaos. Sie sagte, nein, wir korrigieren ihn nicht, wir machen mit. Und so der Mann tanzt vor mit dieser komischen, hat irgendwas hinzugefügt oder ausgelassen, ich weiß was nicht, was er tat. Und sie hat das Gleiche getan. Und die Leute entdeckten zu ihrem Staunen, dass das schön war. Ja. Du sagst aber, das mache ich nicht mit. Ich bestehe auf mein Recht. Ich bestimme, was hier los ist, oder bestimme zumindest mit. Ich verstehe das sehr gut, zumal Menschen oder Männer haben in der ganzen Geschichte immer wieder verstanden, ihre Vormachtstellung auszunutzen. Und die Menschheitsgeschichte ist die Geschichte von der Ausnutzung der Frauen, von deren Ausbeutung. Heute ist das ein Skandal sondergleichen in dieser Welt. Wer aber als Konsequenz dieser Erkenntnis eine parlamentarische Ehe führt, mit zwei gleichberechtigten Parteien, jeweils mit einer Stimme, der rüstet sich auf den 30-jährigen Krieg. Ladies, wenn der Mann im kunstvollen Tanz der christlichen Ehe, wenn er führt, benutze das Wort führt, das heißt nicht, dass er ein Egoist ist. Ich habe gerade erzählt und deutlich gezeigt, dass die Bibel militant gegen Egoismus ist in der Ehe und spricht den Mann an auf diese, seine wunde Stelle. Zweitens darf er kein Tyrann sein. Selbstlose Sorge um das Wohl seiner Frau muss sein Leben kennzeichnen. Ihr wisst vielleicht, dass das öffentliche Wirken des Herrn Jesus begann auf einer Hochzeit. Ich finde das toll. Er ging mit seinen 12 Aposteln, samt Heiligenschein vielleicht, auf eine Hochzeit. Der Beginn einer neuen Beziehung zwischen zwei Menschen. Und die Hochzeiten damals waren wirklich gewaltige Partys. Sie dauerten nicht einen Tag lang und nicht lang bis in die Nacht, wie manche Bauernhochzeiten, sondern tagelang. Und an dieser Hochzeit war der Wein gar. So ist es über die Jahre in vielen Ehen geworden. Der Wein, in der Bibel immer ein Symbol für Freude, ist gar an vielen Hochzeiten heute. Es ist nicht lustig, wenn Eheleute ihre Freude an der Sache verlieren, wenn sie ihre Freude aneinander verlieren. Wenn eine Einrichtung von Paradies zum Fegefeuer wird hier auf Erden. Die Mutter Jesu gab diesen weisen Rat. Was irgendwer euch sagen mag, das tut. Und dann Jesus befahl, Wasser zu nehmen, 600 Liter Wasser zu nehmen für Reinigungszwecke. Und er hat dieses Wasser in Wein verwandelt. Warum ist der Wein, die Freude, gar an vielen Hochzeiten? Die Antwort ist Sünde. Egoismus in seinen verschiedenen Erscheinungsformen, Unversöhnlichkeit, Rechthaberei. Meine liebe Zuhörer, hier ist der Heimvorteil der christlichen Ehe. Eine Ehe nach der Bibel. Eines Lebens mit Christus. Nummer 1, Gottes Anordnungen sind dem Egoismus entgegengesetzt. Nummer 2, der wirkliche Christ, nicht nur der Name Christ, der hin und wieder in die Kirche geht, ein wirklicher Christ, der Gott liebt und eine persönliche Beziehung mit ihm hat, weiß, dass er auf sich gestellt ein hoffnungsloser Sünder ist. Dass er die Vergebung und Reinigung Gottes bedarf. Dass wirkliche Christen sind Leute, die sich nichts mehr vormachen. Sie finden es einfacher, vom hohen Ross herabzusteigen, dann und sich zu entschuldigen gegenüber ihrem Partner. Das ist toll, oder? Wenn man erkannt hat, dass man vor Gott sündig ist, dass man Vergebung braucht und man kriegt von Gott Vergebung, das wird wie ein Motor im Leben. Es gibt eine Kraft und die Bereitschaft, auch sich beim anderen zu entschuldigen. Der wirkliche Christ weiß drittens, sich trotz aller Fehler von Gott angenommen. Und so kann er seinen Partner annehmen. Und das erinnert mich an ein großes Problem. Partner annehmen. Darf ich das ansprechen, bevor ich begehe? Manche meinen, und hier besonders manche Frauen, sei mir nicht böse, ich habe euch wirklich geholfen heute Abend. Sie meinen, sie können nach Belieben an ihren Männern herumbasteln. Vor Jahren sagte ich meiner lieben Frau Peggy, du wirst wirklich glücklicher im Leben sein, wenn du aufgibst, mich zu verändern. Mich kriegt sie eh nicht hin. Aber das habe ich ihr mitgeteilt. Feierlich. Kennst du die Geschichte von einem Mädchen, der einen Frosch kennenlernt und sie küsst den Frosch und irgendwie der Frosch wird zu einem Prinz? Sie war nicht das letzte Mädchen, das meinte, dass ein Mann durch Kontakt mit ihr veredelt wird. Aber das war ein Mädchen, falls du es nicht weißt. Vergiss das nicht, sonst 20 Jahre später kommt die böse Überraschung, du erwachst und findest im Bett neben dir ein Frosch. Nach der Verwandlung des Wassers tadelte der Speisemeister den Bräutigam. Der Speisemeister, der war wirklich Ehrengast. So für unsere Begriffe, Bürgermeister oder ein Ehrengast, dessen Aufgabe es war, einigermaßen nüchtern zu bleiben, zu schauen, dass die Party gut läuft. Und er machte alle Bekanntmachungen, er war etwa wie im Flachgau der Hochzeitlorde. Oder? Ist das richtig, Otto? Aber wirklich eine Ehre war das. Und diese Diener kommen zu ihm mit einem Glas Wein, er soll es probieren für die Gruppe, gell? Und er nimmt einen Schluck. Ruf mir den Bräutigam. Der hat ihn so getadelt, er hat ihm die Leviten gelesen. Bist du blöd? Weißt du nicht, man bringt den teuren, guten Wein zuerst und wenn die Leute ein bisschen lustig sind, dann bringt man den Suf. Weißt du das nicht? Du hast gewartet bis jetzt, am vierten Hochzeitstag, den guten Wein zu bringen. Lustig, nicht wahr? Das ist die christliche Ehe. Und das ist das Christenleben, das wirkliche Christenleben. Seht ihr, in dieser Welt, die Ehe beginnt vielversprechend. Leute haben, ja, Romanze und Ehe verheißen. Viele junge Leute haben Hollywood-Vorstellungen und denken an das Liebespaar, das reitet dem Sonnenuntergang entgegen, weißt du, und alles ist glücklich nachher. Und vergessen, dass die Hauptdarsteller schon 5-6 Mal verheiratet waren. Das ist nur in Hollywood. Mein Lieblingsschriftsteller ist Mark Twain. Er schrieb diese Worte. Die Liebe scheint das Schnellste, ist aber in der Tat das Langsamste der Wachstümer. Kein Mann, keine Frau erkennt die perfekte Liebe, bis sie ein Vierteljahrhundert verheiratet sind. Bald 25 Jahre verheiratet, können Peggy und ich das bestätigen.
Wir richten unser Eheleben nach Gottes Gebrauchsanweisung aus. Und der Wein wird besser. Wir haben in letzter Zeit sehr viel Stress in unserer Familie gehabt, mit Schule und alles, und Reisen. Und einmal, ich habe einen Artikel diktiert, und meine Sekretärin hat schon gedacht, meine Güte, was schreibt er da, dass er glücklicher denn je ist in seiner Ehe? Ist das wirklich wahr? Und am Abend war sie dann in einer Bibelstunde, und meine Frau war da. Also ich sagte, wisst ihr, ich habe so viel Arbeit und ich weiß nicht, wie ich das Ganze bewältige und mir geht es nicht gut. Eines gibt mir Kraft, das ist meine Ehe. Sie wird besser und besser. Meine Sekretärin sagte, wow! Der Wein wird besser. Christliches Eheleben ist aber wirklich eine Kunst. Wir werden nicht älter, wir werden besser. Danke sehr für eure Aufmerksamkeit. Jetzt traue ich mich schauen. Ich habe 54 Minuten geredet. Das ist genau 9 Minuten länger, als ich reden wollte. Aber wir wollen Zeit nehmen, wenn ihr Zeit habt. Der Gastwirt wartet sehnsüchtig auf unsere Bestellungen. Und wenn wir Zeit nehmen wollen, einander kennenzulernen, wenn es Fragen gibt über die Ehe, über eine Beziehung mit Gott, ich stehe gerne zur Verfügung, Fragen zu beantworten. Wir wollen auch einladen für morgen Abend. Morgen Abend ist der lustigste Vortrag. Es geht um die Familie. Ich stelle euch diesen Wahnsinn vor. Und dann in Folge in den nächsten 2 Wochen wollen wir reden, besonders über die Beziehung miteinander und mit Gott. Und wie wir wirklich Befriedigung im Leben finden können in einer Beziehung mit dem Allmächtigen.